Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann. Guten Abend an einem Tag, an dem in Italien die politischen Weichen gestellt wurden. Innenminister Salvini von der rechten Lega will bekanntlich Neuwahlen, denn seine Partei steht in den Umfragen derzeit glänzend da. Er hat deshalb das umstrittene Bündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt. Heute gab Ministerpräsident Conte im Senat eine Erklärung ab. Er griff Salvini hart an, warf ihm Verantwortungslosigkeit vor und kündigte an, Staatspräsident Mattarella seinen Rücktritt anzubieten. Was das alles für Italien bedeutet, natürlich unser erstes Thema gleich hier im Deutschlandfunk. Außerdem, Brüssel weist die Forderung Boris Johnsons, auf den sogenannten Backstop zu verzichten, zurück. Und Olaf Scholz präsentiert mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Clara Geiwitz seine potenzielle Partnerin für den SPD-Vorsitz. Der Hintergrund gleich anschließend befasst sich mit Flaschensammlern und ihrem Alltag, der Titel für eine Handvoll Euro. Italien steht also vor einem Regierungswechsel. Das Bündnis zwischen der rechten Lega und den populistischen Cinque Stelle ist nach nur 14 Monaten zerbrochen. Am Nachmittag kündigte der parteilose Ministerpräsident Conte an, dem Staatspräsidenten seinen Rücktritt anzubieten. Unsere Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß, habe ich gerade eben gefragt, wie Conte diesen Schritt denn begründet hat.
Also sein ganzer Vortrag war eigentlich eine einzige Abrechnung mit dem Lega-Chef Matteo Salvini. Er hat gesagt, die Lega-Entscheidung, diese Koalition platzen zu lassen, was ja eigentlich zu der Regierungskrise geführt hatte, die sei schwerwiegend. Salvini verfolge nur eigene Interessen. Also dazu muss man wissen, dass eben Salvinis Lega gerade sehr gute Umfragewerte hat und Salvini ganz offen gesagt hat, er möchte gerne Premier werden. Er hat auch gesagt, es mache ihm Sorgen, dass Matteo Salvini immer wieder gesagt habe, dass er die ganze Macht wolle und die Leute auf der Straße zur Unterstützung aufgerufen habe. Er hat auch noch gesagt, in vielen Gelegenheiten habe sich Salvini in die Kompetenzen anderer Minister eingemischt. Und am Schluss hat er dann gesagt, dass eben jetzt auch noch dieser Misstrauensantrag kam, also dass die Lega ein Misstrauensvotum gegen ihn beantragt habe. Das bringe ihn dazu, diese Regierung hier eben zu beenden. Und er hat dann eben angekündigt, zu Mattarella zu gehen, zum Staatspräsidenten und als Ministerpräsident zurückzutreten.
Also schwere Vorwürfe gegenüber Salvini. Wie hat er reagiert?
Also Salvini hat eigentlich die ganze Rede über immer wieder den Kopf geschüttelt, hat sich Notizen gemacht und hat dann auch sehr hitzig geantwortet. Er hat immer wieder gesagt, er sei ein freier Mann und er würde alles wieder so machen, wie er es gemacht habe. Und auch seine ganze Politik, auch bei der Seenotrettung, die Häfen zu schließen etc., was Conte immer mal wieder kritisiert hat in den letzten Tagen, das sei richtig gewesen und das werde er wieder so machen, wenn eben an der Regierung wäre.
Und wie geht's jetzt weiter?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Der Ball liegt auf jeden Fall jetzt beim Staatspräsidenten, bei Sergio Mattarella. Ich persönlich gehe davon aus, dass er jetzt Konsultationen mit den einzelnen Parteien beginnt und eben sehen will, ob es möglich ist, eine neue Regierung mit dem jetzigen Parlament zu bilden. Also möglich wäre da beispielsweise eine Allianz aus der Fünf-Sterne-Bewegung, die jetzt ja auch schon in der Regierung sind, und den Sozialdemokraten vom Partito Democratico, die momentan in der Opposition sind. Die haben sich in den letzten Tagen so ein bisschen angenähert, wobei man sagen muss, da gibt es sehr, sehr große Vorbehalte und auch inhaltlich große Unterschiede. Also es ist wirklich nicht klar, ob das dann klappt. Möglich wäre auch eine Expertenregierung, die dann möglichst vom Parlament natürlich oder von Teilen des Parlaments unterstützt wird, die dann übergangsweise Italien noch führt, beispielsweise um den Haushalt zu verabschieden. Und danach könnte es eben Wahlen geben. Und ich glaube persönlich, dass nur wenn es da keine Lösung gibt, vor allem wenn es auch im Parlament keine Lösung gibt, dass er dann den Weg für Neuwahlen ebnet und dass es dann möglicherweise schon im Herbst Neuwahlen geben könnte.
Sie haben es gesagt, Frau Weiß, alles redet von einem möglichen Bündnis zwischen den Sozialdemokraten, der PD und der Cinque Stelle-Bewegung. Weshalb ist das eigentlich bisher so undenkbar gewesen?
Naja, die beiden Parteien haben sich eigentlich gegenseitig teilweise sogar beschimpft. Also eigentlich ist auch die Fünf-Sterne-Bewegung angetreten, um mit den alten Parteien irgendwie aufzuräumen, um eine neue Kraft zu werden. Und gerade zu diesem Zeitpunkt war auch der Partito Democratico, die Sozialdemokraten, eben an der Macht. Und daher ist das schon sehr, sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben auch Teile der Sozialdemokraten sagen, naja, wenn wir uns jetzt zusammentun mit der Fünf-Sterne-Bewegung, verlieren auch wir einen Teil unserer Glaubwürdigkeit. Und wenn jetzt Salvini in der Opposition ist, dann könnte es sein, dass er eigentlich nur seine guten Wahlergebnisse noch mehr ausbaut. Und dann, wenn diese Regierung, die sowieso nicht so sicher ist, weil wir inhaltlich wenig Überschneidungen haben, stürzen sollte, dass eben dann Salvini wirklich noch viel mehr Stimmen bekommen könnte.
Salvini hat Cinque Stelle zuletzt wieder Avancen gemacht in den letzten Tagen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es möglicherweise zu einer Neuauflage dieses Bündnisses sogar kommt?
Also das kann ich mir wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und in den letzten Tagen waren die Fünf Sterne auch ziemlich deutlich, dass sie sich das auch nicht mehr vorstellen können. Also da ist sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen worden. Und ich glaube auch, dass die Fünf Sterne gemerkt haben, dass sie da wirklich jetzt auch in den letzten 14 Monaten wenig Chancen hatten, sich in dieser Regierung zu profilieren. Also ich persönlich glaube es nicht. Wobei man sagen muss, wir sprechen über Italien und in diesem Land ist politisch nichts unmöglich.
Unsere Korrespondentin in Rom, Lisa Weiß, war das. Das Schicksal der aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlinge, Italiens Innenminister Salvinis Erfolg in den Umfragen, ist vor allem auf seine harte Haltung ihnen gegenüber zurückzuführen. Tagelang gab es ein Gezerre um die Migranten, die die Open Arms aus dem Meer gefischt hat. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Mehr dazu von Marc Dugge.
Die spanische Regierung kündigte heute an, ein Schiff der Marine nach Lampedusa zu schicken. Das Boot soll dann die Migranten versorgen, die sich auf der Open Arms aufhalten. Anschließend soll das Marineschiff die Open Arms auf dem Weg nach Palma de Mallorca begleiten. Das Marineschiff Audaz soll heute am späten Nachmittag von Cadiz aus nach Lampedusa aufbrechen. Für die Fahrt dorthin sind 3 Tage eingeplant. Einige der Migranten sollen nach ARD-Informationen auf der Open Arms verbleiben können, die meisten aber auf die Audaz umsteigen. Frühestens Ende der Woche könnten die Schiffe dann im Hafen von Palma de Mallorca eintreffen. Die spanische Regierung teilte mit, nach Abwägung aller Optionen halte sie dieses Vorgehen für sinnvoll, um die humanitäre Krise an Bord des Schiffes noch diese Woche zu beenden. Der Verbleib der Open Arms hatte für einen scharfen Konflikt zwischen der italienischen und der spanischen Regierung gesorgt. Der italienische Innenminister Salvini hatte sich standhaft geweigert, den Hafen von Lampedusa für die Open Arms zu öffnen. Daraufhin hatte die spanische Regierung dem Kapitän der Open Arms angeboten, einen Hafen in Spanien anzusteuern.
Aus Madrid war das der Bericht von Marc Dugge. Am 31. Oktober tritt Großbritannien definitiv aus der Europäischen Union aus. Das hat der neue Premierminister Johnson mehr als einmal klargemacht. Jetzt fordert er in einem Brief von der EU eine Neuverhandlung des Austritts, vor allem einen Verzicht auf den sogenannten Backstop. Mehr dazu aus London von Imke Köhler.
Die Botschaft von Premier Boris Johnson ist und bleibt:
I want a deal. We're ready to work with our friends and partners to get a deal.
Er wolle einen Deal, ein Austrittsabkommen mit der EU. In seinem Brief an EU-Ratspräsident Tusk heißt es sogar, dieser Deal habe höchste Priorität für seine Regierung. Dass die EU nicht bereit ist, wie von ihm gefordert, den Backstop aus dem Vertrag zu streichen, das kommentiert Johnson so:
Of course, our friends and partners on the other side of the channel showing a little bit of reluctance at the moment to change their position. That's fine. I'm confident that they will.
Die Freunde auf der anderen Seite des Ärmelkanals seien gerade etwas widerwillig, ihre Position zu ändern. Aber er sei zuversichtlich, dass sie das noch tun würden. Neil Richmond, der Vorsitzende des Brexit-Komitees des irischen Senats, zeigt sich von Johnsons Brief enttäuscht. Das gilt sowohl für die Sprache des Schreibens als auch für die Tatsache, dass der Brief nichts Neues enthalte. Johnsons Vorschlag für alternative Lösungen sei viel zu vage, so Richmond in der BBC.
Leider haben sich keine alternativen Lösungen bewährt und der Brief des Premierministers gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, was diese Alternativen sein könnten. Es gibt kein Beispiel. Diese Lösungen sind nirgendwo auf der Welt in Betrieb.
Während Boris Johnson mit dem Brief seine Verhandlungsbereitschaft signalisieren will, hat sich an der schwierigen Ausgangslage nichts geändert. Dafür aber erhöht Johnsons Regierung den Druck auf die EU. Etwa mit der Ankündigung, dass es mit der Personenfreizügigkeit für Neuankömmlinge aus der EU sofort vorbei sein wird, sollte es am 31. Oktober einen No-Deal-Brexit geben. Diese Ankündigung sorgt allerdings auch in Großbritannien für Kritik. Diane Abbott, Labour-Politikerin und Schatteninnenministerin, glaubt, dass Johnsons Kurs zu Chaos führen wird.
There will be people that came here perfectly legally.
Es wird Leute geben, die hier absolut legal hergekommen sind, die aber nicht die Dokumente haben, um das beweisen zu können. Und die werden alle möglichen Probleme mit dem Arbeitgeber, dem Gesundheitsdienst, NHS und so weiter haben.
Employers in the NHS and so on.
Wer dann zwischendurch auch noch das Land verlässt, werde noch größere Schwierigkeiten bekommen, so Abbott. Insgesamt sei das alles sehr typisch für Boris Johnson, meint die Oppositionelle. Er mache großartige Ankündigungen, ohne sich zu überlegen, was das tatsächlich in der Umsetzung bedeute. Auch die Ankündigung der Regierung, künftig striktere Kontrollen an den Grenzen durchzuführen, um Kriminelle besser herausfiltern zu können, hält Abbott für problematisch.
One of the problems about leaving the EU without a deal is we will lose access to all the EU databases.
Eines der Probleme des No-Deal, sagt Abbott, ist die Tatsache, dass wir den Zugang zu allen EU-Datensystemen verlieren werden. Wenn es aber keinen Zugriff mehr auf das gesammelte Wissen anderer Sicherheitsbehörden gäbe, werde es auch mit der verschärften Kriminalitätsbekämpfung an der Grenze schwierig. James Cleverly, der Sprecher der Tories, sieht diese Gefahr dagegen nicht.
The European Union are sensible, pragmatic people.
Die Europäische Union, das sind vernünftige, pragmatische Leute. Es kann niemand interessiert sein, den Austausch von Geheimdienstinformationen zu reduzieren. Das ist nicht in deren Interesse, das ist nicht in unserem Interesse. Und es ist unrealistisch, dass sie ihre eigene Sicherheit behindern würden oder versuchen würden, unsere zu behindern. Das ist lächerlich.
It's ridiculous.
Wie die Kooperation künftig noch aussehen kann, dürfte eines der vielen Themen sein, die Boris Johnson in dieser Woche unter anderem mit Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron besprechen wird.
Aus London war das der Bericht von Imke Köhler. Es hat nicht lange gedauert, da kam die Reaktion auf den Brief von Boris Johnson aus Brüssel. Und diese Antwort, tja, man kann es sagen, sie fiel eindeutig aus. Mehr dazu von Peter Kapern.
Der Brief des britischen Premierministers hat Brüssel mitten in der Sommerpause nicht wirklich aufschrecken können.
Für mich ist der Brief von Boris Johnson keine Überraschung,
sagt zum Beispiel David McAllister, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments. Darin habe Boris Johnson doch nur zusammengefasst, was er seit Wochen sage, so der CDU-Europaabgeordnete. Nämlich, dass er keinem Austrittsvertrag mit einem sogenannten Backstop zustimmen wird. Und Ratspräsident Donald Tusk, an den der Brief gerichtet war, ließ Johnson per Twitter kühl abtropfen. Wer den Backstop ablehne, ohne realistische Alternativen vorzuschlagen, der unterstütze eine harte Grenze auf der irischen Insel, auch wenn er das nicht zugebe, so Tusk. Und Kommissionssprecherin Nathalie Berthaud erinnerte daran, dass London und die EU sich verpflichtet hätten, Grenzkontrollen auf der irischen Insel zu vermeiden.
The backstop is the only means identified so far by both parties to honor this commitment.
Der Backstop sei nun einmal das bislang einzige von beiden Seiten identifizierte Modell, um Grenzkontrollen zu verhindern. In einem vierseitigen Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte Johnson gestern Abend seine Sicht der Dinge noch einmal zusammengefasst. Der sogenannte Backstop, der als Notlösung dafür sorgen soll, dass es auf der irischen Insel keine Grenzkontrollen gibt, selbst wenn bis zum Ende der im Austrittsvertrag vorgesehenen Übergangsfrist keine andere Lösung vereinbart worden ist, dieser Backstop ist für Johnson inakzeptabel, weil er undemokratisch sei und die Souveränität des Vereinigten Königreichs beschädige. So der Brief, der in Kopie auch an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Regierungschefs der EU-27 gegangen ist. Johnson will also keinen Backstop. Aber was will er dann? Eine Frage, die auch der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold nicht beantworten kann.
Nach wie vor hat er keinen Vorschlag, wodurch denn der Backstop ersetzt werden soll.
Johnson schreibt in seinem Brief von flexiblen und kreativen Lösungen, von alternativen Arrangements für das Grenzproblem, ohne aber zu erläutern, wie die aussehen könnten. Sollten diese unspezifizierten Lösungen bis zum Ende der Übergangszeit noch nicht zur Verfügung stehen, schreibt der Premierminister weiter, dann sei er durchaus bereit, spezielle Verpflichtungen einzugehen, ohne diese näher zu erläutern. Die Chancen, dass die EU den Backstop kippt, taxiert David McAllister bei null, denn dafür müsste der zwischen der EU-27 und London ausgehandelte Vertrag wieder aufgeschnürt werden.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-27 haben abgelehnt, den Austrittsvertrag noch einmal für Verhandlungen zu öffnen. Auch die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Antrittsrede in Straßburg deutlich gemacht, das mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelte Austrittsabkommen ist der beste und einzig mögliche Deal für einen geordneten EU-Austritt.
Johnson beteuert in seinem Brief, dass London selbst im Falle eines No-Deal-Brexits niemals Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland einführen werde. Dasselbe verlangt er von der EU. Eine wertlose Zusage, so Sven Giegold.
Die Zusage, dass beide Seiten auf Grenzkontrollen verzichten, nützt ja nichts, denn ohne eine Grenze gibt es auch keine Integrität des Binnenmarktes und seiner Verbraucherschutz, ökologischen und zollmäßigen Regulierung.
Das heißt, im Falle eines No-Deal-Brexits könnte die EU ohne Grenzkontrollen ihre Verbraucher zum Beispiel nicht vor dem Import von Waren schützen, die nicht auf den Binnenmarkt gelangen sollen. Kinderspielzeug mit giftigen Chemikalien etwa oder Hormonfleisch. Dasselbe gilt aber auch für den britischen Markt. Auch er wäre ungeschützt, wenn es in Irland nach einem ungeordneten Brexit keine Grenzkontrollen gäbe. Und deshalb nimmt Sven Giegold dem britischen Premier das Versprechen, die Grenze offen zu halten, nicht ab.
Peter Kapern war das über Boris Johnson und seinen neuen Brexit-Vorstoß. Thema eines unserer Kommentare übrigens hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Verstößt die Mietpreisbremse gegen den grundgesetzlich verbrieften Schutz des Eigentums? Eine Vermieterin war auf Grundlage des Gesetzes dazu verurteilt worden, zu viel bezahlte Miete zurückzuzahlen und zog vor das Bundesverfassungsgericht. Das aber gab dem Gesetz jetzt sein Okay. Gigi Deppe berichtet.
Die zuständigen Richter des ersten Senats sind sehr klar in ihren Ausführungen. Es sei zwar ein Eingriff in die Rechte der Vermieter, wenn die Miethöhe begrenzt wird, aber es sei auch zulässig, in das Eigentum einzugreifen. Die Begründung des Gerichts eine deutliche Ansage. Es liege im öffentlichen Interesse zu verhindern, dass Menschen mit weniger Geld aus beliebten Stadtteilen verdrängt werden. Die Mietpreisbremse verhindere, dass die Mieten zu sehr steigen. Damit hätten auch diejenigen zumindest noch eine Chance, die nicht so viel verdienen. Mit anderen politischen Maßnahmen, mehr Wohngeld und Förderung von Neubauten, ließe sich sicher auch etwas erreichen. Aber der Gesetzgeber habe einen Spielraum. Er müsse sich nicht zuerst dafür entscheiden, zumal damit dem Staat ja auch mehr Kosten entstünden. Und dann gehen die Richter auf die Vermieter ein. Eine Grenze für die Höhe der Miete sei den Haus- und Wohnungseigentümern auch zumutbar. Die Eigentumsgarantie im Grundgesetz bedeutet nicht, dass die Rechte der Vermieter für immer festgeschrieben seien. Der Gesetzgeber dürfe Regeln verändern, auch wenn sich damit die Nutzungsmöglichkeiten der Vermieter verschlechterten.
Erst schloss er eine Kandidatur als SPD-Chef aus, weil er diese Funktion nicht neben seinem Amt als Finanzminister und Vizekanzler ausfüllen könne, Olaf Scholz. Am Wochenende dann die Kehrtwende. Noch unklar war, mit welcher Frau er für eine Doppelspitze antreten würde. Heute wurde der Name bekannt. Es ist die Brandenburger Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio.
Allmählich wird es eng auf den Bühnen der 24 SPD-Regionalkonferenzen, auf denen sich ab 4. September die Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz der Basis vorstellen sollen. 14 sind es schon jetzt, die in Tandems für eine Doppelspitze antreten. Hinzu könnten noch mehrere Einzelkandidaten kommen, wenn es ihnen gelingt, die nötige Unterstützung in ihren Parteigliederungen zu bekommen. Wenn jeder von ihnen, wie im letzten Jahr, die Kandidaten um die Merkel-Nachfolge im CDU-Vorsitz zunächst 10 Minuten Redezeit zur Vorstellung erhält, sind bei der SPD schon mal 2 Stunden vergangen, bevor die erste Frage aus der Mitgliedschaft gestellt werden kann. In einigen Fällen wird es schließlich auch darum gehen, bisher jedenfalls bundesweit weniger bekannte Genossinnen oder Genossen erstmals kennenzulernen, etwa die Potsdamer Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz. Sie wird die Co-Bewerberin von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Morgen wollen sich die beiden in der Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen. In einer schriftlichen Mitteilung betonten Geiwitz, Jahrgang 76, und Scholz, Jahrgang 58, heute ihren Einsatz für einen starken Sozialstaat und wirtschaftliche Dynamik. Klimaschutz und Arbeitsplätze seien kein Gegensatz, sie stünden für demokratische Zuversicht, schrieben Scholz und Geiwitz. Aus dem Brandenburgischen Landtag kennt Clara Geiwitz besonders die Auseinandersetzung mit der AfD. Im Frühjahr etwa verteidigte sie den Grundsatz der repräsentativen Demokratie gegen einen AfD-Antrag für Volksentscheide auf Bundesebene.
Eine einfache Frage, ja oder nein, das ist das Charakteristikum von Volksentscheiden. Ja oder nein, komplexe Zusammenhalte werden reduziert. Schwarz-Weiß.
Auf eine schlichte Ja- oder Nein-Frage bewegt sich indes auch die SPD in der parteiinternen Auseinandersetzung um den Verbleib in der Großen Koalition zu. 2 andere Bewerber um den Parteivorsitz, Nina Scheer und Karl Lauterbach vom linken Flügel, fordern jetzt, die Regierungsfrage in einem weiteren Mitgliederentscheid zu beantworten. Sie stellen sich damit gegen einen Beschluss des SPD-Präsidiums, das gestern beschlossen hatte, diese Frage nach der Vorsitzendenwahl auf dem Parteitag Anfang Dezember zu beantworten. Zur sozialdemokratischen Tageschronik gehört heute schließlich die Absage des Generalsekretärs, sich für den Parteivorsitz zu bewerben. Lars Klingbeil erklärte in einer Videobotschaft, er habe ernsthaft darüber nachgedacht und:
Ich habe dazu Gespräche geführt und die Konstellation muss für mich passen. Wenn ich von Teams rede, dann muss es ein Team sein, auch für mich, das zu 100% passt und wo ich sage, das ist eine Person, mit der ich künftig die Partei auch gut führen kann. Und darüber habe ich Gespräche geführt und musste feststellen, dass es diese Konstellation nicht geben kann.
Aus Klingbeils Heimatstadt Hannover wird unterdessen berichtet, der SPD-Landesverband Niedersachsen werde die Bewerbung des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius und der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping unterstützen. Der niedersächsische Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stefan Weil habe endgültig abgesagt.
Lässt die chinesische Regierung über Facebook und Twitter Propaganda und Falschinformationen über die Lage in Hongkong verbreiten? Die Betreiber der Netzwerke haben dafür nach eigenen Angaben klare Hinweise und sperrten über 200.000 Konten. Peking weist die Vorwürfe aber klar zurück. Mehr dazu von Steffen Wurzel.
Konkret etwas sagen zur Sperrung hunderter chinesischer Propaganda-Twitter-Konten wollte oder konnte Geng Shuang nicht. Das sei eine Angelegenheit von Twitter, sagte der Sprecher der chinesischen Staatsführung. Man solle doch bitte dort nachfragen. Das US-Unternehmen hatte gestern angekündigt, hunderte Fake News und Trollkonten offline zu nehmen, hinter denen wahrscheinlich Unterstützer der chinesischen Staats- und Parteiführung stecken. Zur weltweiten Kritik an den einseitigen und teils falschen Behauptungen chinesischer Staatsmedien zu Hongkong äußerte sich der Sprecher des chinesischen Außenministeriums dann doch. Chinas Staatsmedien nutzten ausländische Social-Media-Netzwerke, um mit der Bevölkerung vor Ort in Kontakt zu treten, um die Politik der chinesischen Führung bekannt zu machen und um chinesische Geschichten zu erzählen. Und in Form einer Gegenfrage an die Journalisten in Peking sagte er, was ist denn bitte schön so falsch an der Hongkong-Berichterstattung der chinesischen Staatsmedien? Fragt man die Menschen vor Ort in Hongkong und fragt man unabhängige Journalisten, fällt die Antwort klar aus. Chinas Staatsmedien vermitteln seit Wochen ein sehr einseitiges und häufig falsches Bild von den Hongkong-Protesten. Sie vermitteln durchgehend das Bild, bei den überwiegend friedlichen Demonstranten handle es sich um Chaoten, Krawallmacher, Gewalttäter und Unabhängigkeitsaktivisten.
Steffen Wurzel war das aus Shanghai. Auf politischer Ebene versucht Hongkongs Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam, die Wogen ein wenig zu glätten und bietet den Demonstranten einen Dialog an. Benjamin Eisel.
Nach der Massendemonstration gegen die Hongkonger Regierung am Sonntag hat Carrie Lam heute reagiert. Die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungsregion sagte, sie hoffe, der gewaltlose Protest vom Wochenende sei der Beginn von Bemühungen, wieder Frieden in Hongkong einkehren zu lassen. Sie wolle auf die Menschen zugehen. Sie hoffe, ein Dialog mit friedlichen Demonstranten könne ein Weg aus der Krise sein.
We will start immediately a platform.
Wir werden unverzüglich einen Dialog starten mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Wir wollen dies auf offene und ehrliche Art und Weise tun. Ich und meine Mitarbeiter möchten den Menschen zuhören und wir wollen dies so schnell wie möglich tun. Einzelheiten nannte Carrie Lam nicht. Einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, der sich die Polizeieinsätze der vergangenen Wochen genauer ansieht, lehnt sie weiter ab. Das ist eine der Hauptforderungen der Demonstranten. Sie werfen der Polizei vor, viel zu hart gegen Protestierende vorgegangen zu sein. Die Regierungschefin sagte, die bereits bestehende Aufsichtsbehörde sei in der Lage, die Vorwürfe zu untersuchen und aufzuklären. Am Sonntag sind nach Angaben der Organisatoren 1,7 Millionen Hongkonger auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Regierung, die de facto von der Staats- und Parteiführung in Peking eingesetzt worden ist, und sie forderten mehr demokratische Rechte. Nachdem es in den Wochen davor regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen war, blieb das vergangene Wochenende weitgehend gewaltfrei.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, sie hat sich gestern ein Bild vom Bundeswehreinsatz in Jordanien gemacht. Zweite Station ihrer Reise heute, die Ausbildungsmission im Irak. Beide Einsätze stellen den deutschen Beitrag zur Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat dar. Die Reise dient nicht nur dazu, der neuen Ministerin einen Eindruck von der Lage zu vermitteln, in ihrer Reisedelegation auch zwei SPD-Abgeordnete, denn die SPD lehnt eine Verlängerung der Mission bisher ab. Nina Barth berichtet.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich in Bagdad klar für eine Mandatsverlängerung des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr ausgesprochen. Nach Gesprächen unter anderem mit dem irakischen Premierminister und dem Staatspräsidenten erklärte Kramp-Karrenbauer, es sei der irakischen Seite schwer zu erklären, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass der Einsatz fortgesetzt werde. Damit erhöht die Verteidigungsministerin den Druck auf den Koalitionspartner SPD, denn der lehnt die Verlängerung des Einsatzes in Jordanien und im Irak in weiten Teilen ab. Kramp-Karrenbauer erklärte, die Anti-IS-Koalition stehe jetzt an einem Punkt, wo sich entscheiden werde, ob der Sieg über den IS nachhaltig werde. Zuvor hatte der stellvertretende Kommandeur des Einsatzes, der britische General Gika, die Rolle Deutschlands in der Mission betont. Ein möglicher Rückzug der Bundeswehr wäre ein schwerer Schlag für die internationale Anti-IS-Koalition, sagte der stellvertretende Kommandeur.
Meldungen über die Beschimpfung oder über Angriffe auf Polizisten, Notärzte oder Busfahrer, sie häufen sich ja in jüngster Zeit. Jetzt belegt eine Umfrage, fast jeder zweite Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ist nach eigenen Angaben schon einmal auf diese Weise zum Ziel geworden. Volker Fintemer berichtet.
In der aktuellen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa für den Deutschen Beamtenbund erstellt hat, sagt nur noch ein Drittel der Befragten, dass der Staat seine Aufgaben noch erfüllen kann. 61% sind der Meinung, dass er damit überfordert sei. Deutlich wird das gerade bei den Übergriffen auf die Rettungskräfte, die im Einsatz behindert werden, wenn nicht sogar angegriffen werden. 83% der Befragten sehen darin eine Verrohung in der Gesellschaft und rund ein Drittel der Befragten hat selbst schon Übergriffe auf Einsatzkräfte oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst wahrgenommen. Allen voran Polizisten, Rettungskräfte, Bus- und Bahnfahrer sowie Feuerwehrleute, aber auch Lehrer und Mitarbeiter der Ordnungsämter. Und auch unter den Angestellten und Beamten sagt inzwischen eine Mehrheit, dass sie schon beleidigt, belästigt oder angegriffen worden sind.
Wenn jeder zweite Beschäftigte im öffentlichen Dienst körperliche, verbale Gewalt schon mal erfahren und erleben musste, dann zeigt das, wo wir in diesem Land im Moment stehen. Und hier ist ein klares Bekenntnis der Politik, aber auch der Zivilgesellschaft gefordert, sich vor und hinter den öffentlichen Dienst zu stellen,
sagt der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Ulrich Silberbach. Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte und alle anderen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst dürfe nicht länger hingenommen werden. Deshalb fordert der Beamtenbund zum einen ein Register, in dem bundesweit die Übergriffe vollständig erfasst werden, um ein exaktes Bild zu bekommen, das sich nicht mehr auf statistische Erhebungen stützen muss. Für die notwendige Strafverfolgung müsste die Justiz endlich besser ausgestattet werden, betont Silberbach. Außerdem müssten die betroffenen Angestellten oder Beamten vom Staat vor Gericht vertreten werden und nicht in persönlichen Zivilstreitigkeiten zu ihrem Recht kommen.
Das wäre, glaube ich, ein richtiges Zeichen, sich für die und vor die Beschäftigten zu stellen, als sie mit ihren Problemen und Sorgen dann hier alleine lassen.
Das dürfe andererseits aber nicht dazu führen, dass unrechtmäßige Übergriffe der Polizei geschützt und nicht geahndet werden. Sinnvoll wären deshalb auch unabhängige Ombudsleute, um den Mantel des Schweigens zu durchbrechen.
In Köln, da ist gestern Abend wieder die Zeit angebrochen, in der wild verkleidete Menschen die Straßen bevölkern. Allerdings nicht wegen des Karnevals, sondern die weltweit größte Spielemesse Gamescom ist eröffnet worden. Verkehrsminister Steuer war heute mit dabei. Martin Schütz.
Vor 2 Jahren hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Gamescom eröffnet. Seitdem gehört ein Besuch in Köln auf der Messe für Computer- und Videospiele zum guten Ton bei Politikern. In diesem Jahr hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Messe eröffnet. Er ist auch für Digitales zuständig. Der Chef der Messe, Gerald Böse, findet die Besuche der Politiker positiv.
Es freut uns wahnsinnig, weil die Messen sind natürlich auch nicht nur Bühne für die Industrie, sondern kann auch Bühne für die politischen Akteure sein. Und die Gamescom sucht ja auch den Diskurs im gesellschaftlichen Kontext. Und es freut mich sehr, dass dann auch die Spitzenpolitik das so aufnimmt und sich auch ein Stück weit hier präsentiert und den Glanz der Gamescom mitnehmen möchte.
Andreas Scheuer hat die Messe nicht nur genutzt, um für eine weitere Förderung der Branche zu werben. Er hat auch einen Rundgang gemacht, Hände geschüttelt und ein bisschen gespielt.
Das ist die Messe, wo man die Neuerungen sieht, die Weiterentwicklung, die Innovation. Klare Botschaft, die Gamescom in Köln, die Gamescom in Deutschland, weltweit die größte Messe zu dem Thema.
Die Fachbesucher, die heute auf der Gamescom waren, haben sich von dem Politikertross nicht stören lassen. Für sie stehen die Neuheiten und die Premieren höher im Kurs als Reden von Politikern. Die Gamer konnten sich auf die Trends stürzen und selbst viel ausprobieren.
Überwältigend, gigantische Hallen mit so vielen Ausstellern, die sich alle gegenseitig versuchen zu übertrumpfen mit großen Bannern oder Lautsprechern oder kleinen Geschenken, die sie einem verteilen. Also es macht schon Spaß, es ist ein besonderes Erlebnis hier zu sein.
Ich glaube, es wird immer ernster, was Spiele angeht, also dass Spiele nicht nur mehr reine Unterhaltung sind, also so, dass man sich 2 Stunden vor die Konsole setzt und sich berieseln lässt, sondern dass die immer mehr Tiefe bekommen und auch immer mehr sozialkritisch werden und auch Themen ansprechen. die halt etwas wichtiger sind.
Und ab morgen wird es dann richtig voll in den Hallen, denn dann öffnet die Gamescom die Tore für das Publikum. Bis zum Samstag erwarten die Veranstalter mehr als 350.000 Besucher auf der Gamescom. Sie ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele.
Martin Schütz war das zum Abschluss der Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr zur Regierungskrise in Rom, zum Wirbel um den Brexit und zur Computerspielmesse Gamescom. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Ihnen schönen Abend.